So, dann grüßen wir Sie wieder ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, zu unserer ersten richtigen Bibelstunde in diesem renovierten Zelthaus, für den wir so dankbar sind, auch wenn es noch manches Provisorische gibt oder die Heizung noch nicht tut, aber das kommt auch noch. Und zwar bald, haben wir uns sagen lassen. Ja, herzlich willkommen, dass Sie auch mit uns Gottes Wort hören möchten, das freut uns auch. Und wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch: Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. So ist unser Gott. Einige Dinge zum Abkündigen: Das Frauenfrühstück am kommenden Wochenende ist mit der Referentin Christiane Rösel. Sie spricht zu dem Thema Glück ist nicht nur Glückssache. Und die Anmeldung ist möglich über das Gemeindebüro. Also herzliche Einladung dazu. Und am kommenden Sonntag hält die Bibelstunde, so Gott will, Schwester Christa Weig. Sind Sie auch wieder ganz herzlich eingeladen. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen. In einer anderen Übersetzung heißt es: Alle blicken voller Hoffnung auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur richtigen Zeit. So dürfen wir auf Gott blicken, voller Hoffnung, erwartungsvoll heißt es auch in einer anderen Übersetzung. Er ist unsere Hoffnung. Und deswegen singen wir jetzt auch ein Hoffnungslied: Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Und das ist auch ein Thema unserer Hoffnung, dass das Große uns wirklich groß wird. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du bist es, der uns die Hoffnung schenkt. Aber wir können auch sagen, du bist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung, auf den wir schauen können. Und der Herr Beisch hat es vorher gesagt: Wenn wir Jesus haben, dann haben wir so viel, dann sind wir so reich, viel reicher, als wenn wir nur ein großes Sparkonto hätten. So haben sie doch vorher gesagt. Ist doch wunderbar, dass wir Jesus haben, unsere Hoffnung, auch die Hoffnung auf unsere Herrlichkeit im Himmel. Und in einem Lied heißt es: Sei für uns ein Fels der Hoffnung, sei unser Anker, sei unser Licht. Er ist unsere Hoffnung. Du bist unsere Hoffnung, dürfen wir singen. Und du bist der Fels meiner Hoffnung. Dieses Lied singen wir jetzt. Aber er ist unsere Hoffnung und er ist unser Brot, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, und du bist unsere Hoffnung. Du bist uns alles. Du bist all das, was wir brauchen. Und du gibst uns auch in unsere leeren Hände hinein Speise für Leib und Seele. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns auch die Speise deines Wortes schenkst, unser Herz dafür öffnest und uns dein Reden hören lässt. Danke dafür, dass du hier mitten unter uns bist, nach deiner Verheißung. Segne du Reden und Hören. Amen.
Wie Sie unschwer erkennen können, bin ich nicht Schwester Brigitte. Sie ist leider erkrankt und hat mich gebeten, einzuspringen. Ich bin Schwester Gieselheid, wohne seit einem Jahr hier auf dem Mutterhausgelände. Und ich lese Ihre Predigt vor, also es sind nicht meine Worte, sondern ich bin nur Ihre Stimme. Sie hat sich für heute, für die Bibelstunde, den Psalm 65 für uns ausgesucht. Ein Psalmlied von David, das kein Klagelied, sondern ein Loblied und ein Anbetungslied ist. Und diesen Psalm wollen wir jetzt miteinander sprechen. Komm aber, ich habe ihn jetzt auch. Also, wir beten miteinander. Du bist es, o Gott, dem Lobgesang gebührt zu Zion und dem man Gelübde bezahlen soll. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Die Summe der Missetaten ist mir zu schwer geworden. Du sühnst unsere Übertretungen. Wohl dem, den du erwählst
und zu dir nahen lässest, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Lass uns satt werden von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Du antwortest uns wunderbar in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere, der die Berge gründet in seiner Kraft, der mit Macht umgürtet ist, welcher stillt das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Die, welche an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen sich fürchten, die äußersten Länder gegen Morgen und Abend machst du jubeln. Du suchst das Land heim und wässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat was die Fülle. Du bereitest ihr Korn, denn also bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen die Oasen der Wüste und mit Jubel gürten sich die Hügel. Wie sich die Weiden mit Schafen kleiden, so bedecken dich die Täler mit Korn.
Ja, ist Ihnen etwas beim Mitsprechen aufgefallen? Das Du. Und ich frage jetzt, verstehen Sie mich alle gut? Das Du, das ist auch Schwester Brigitte aufgefallen. Und zwar, je nach Übersetzung, 12 bis 14 Mal. Und mit jedem Du verbindet David etwas mit dem Wesen und Wirken Gottes, das ihm persönlich gilt. So lobt er in den Versen 2 bis 5 Gott dafür, dass er gnädig ist. In Vers 6, dass er gerecht ist. In den Versen 7 bis 9, dass er mächtig ist. Und in den Versen 10 bis 14, dass er die Quelle des Lebens ist. Also viel Grund für David, seinen Gott anzubeten und für uns auch. Sein Wirken öffnet Davids Herz zum Lob. Er lobt Gott für seine Schöpferkraft und die empfangene Ernte, also für die äußeren Gaben. Er dankt ihm aber auch für allen geistlichen Segen, für die Erhörung seiner Gebete, die Vergebung von Schuld und die Gemeinschaft, die er mit seinem Gott haben darf. Wenn wir jetzt auf unser Leben zurückschauen, auf die zurückliegenden Monate und Jahre, was fällt uns dann alles ein? Wo haben wir Grund, Gott zu danken? Wie viel Segen, Bewahrung, Durchhilfe, Freude hat Gott in die einzelnen Tage hineingelegt? Und in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott seine Flügel über uns gebreitet? Wie oft durften wir sein treues Versorgen im Äußeren erleben und wie oft nahmen wir es für selbstverständlich hin, ohne ihm dafür zu danken. Mir hat Psalm 65 richtig Mut gemacht, einmal wegzublicken von dem, was in diesem Jahr ohne Zweifel wirklich schwierig war und vielleicht noch ist, und mich von David einladen zu lassen, seine Worte mitzusprechen und mit meinem eigenen Erleben zu verbinden. David hat sein Anbetungslied überschrieben mit: Gott, man lobt dich in der Stille und dir hält man die Gelübde. Und in der Schlachterbibel heißt es: Du bist es, o Gott, dem Lobgesang gebührt. Dazu sagt Spurgeon: Unsere schönsten Lieder sind nicht gut genug und reichen nicht hin, den Herrn in seiner Herrlichkeit wirklich gebührend zu loben. Oft bringen wir dem Herrn ein besseres Lob dar, wenn wir ihn für das Empfangene einfach still anbeten, als mit den schönsten Stimmen und Instrumenten, hinter denen kein echtes Erleben steht, zu loben. Aber finden wir denn noch tatsächlich Räume und Zeiten, Gott in der Stille zu loben und uns seine Größe und Herrlichkeit und Allmacht vor Augen zu führen? Kommen wir noch zur Stille? Das habe ich mich an der Stelle fragen müssen. Oftmals lassen uns doch die Dinge des Alltags gar nicht zur Ruhe kommen. Ich denke, dass Sie das auch kennen. Wie oft stürzen wir Hals über Kopf in den Tag und in unsere Termine? Wir müssen uns solche Zeiten der Stille ganz bewusst in unsere Tage einplanen, sonst wird nichts draus. Der norwegische Theologe Ole Hallesby ermutigt uns dazu. Er sagt: Such die Stille, zieh dich öfter als bisher dahin zurück. In der Stille vernehmen wir Worte der Gnade und des Erbarmens, die Gott an uns richtet. Unsere Kraft wächst aus der Stille. Wenn wir Psalm 65 in der Schlachter Übersetzung lesen, kommen wir in Vers 3 bereits zum zweiten Du. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Das erste Du war: Du bist es, o Gott, dem Lobgesang gebührt. Und nun: du erhörst Gebet. David weiß um die Macht des Gebets und erkennt Gott als den, der hört und Gebet erhört. Er kennt ihn als den Hörer des Gebets. Bei vielen Gelegenheiten hatte er das schon erfahren und bezeugt es uns in seinen Psalmen. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Oder im Psalm 28: Gelobt sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens erhört. Mit dieser Gewissheit dürfen wir beten und ihm unsere Anliegen sagen, mit unserer ganzen Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schwachheit und Ratlosigkeit dürfen wir kommen und Jesus unsere leeren Hände hinhalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich muss es regelmäßig einüben, mit meinen Sorgen, meiner Ratlosigkeit immer gleich zu Gott zu gehen und nicht erst, wenn mir sonst nichts mehr einfällt, beziehungsweise ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin. Auch Hans-Peter Reuer sagte einmal: Es kommt bei mir ganz selten vor, dass ich automatisch zu Gott gehe. Fast immer ist es eine Willensentscheidung, die ich treffen muss. David kennt Gott aber nicht nur als Hörer des Gebets. Er kennt ihn auch als den, der Sünde vergibt. Und deshalb betet er in Vers 4: Die Summe der Missetaten ist mir zu schwer geworden. Du sühnst unsere Übertretungen. David wusste ja, wie schwer die Schuld drücken kann, so schwer, dass er nach dem Ehebruch mit Bathseba im Psalm 32 sagt: Meine Gebeine verschmachteten und mein Saft in mir vertrocknete, als ich meine Schuld verschweigen wollte. Und deshalb fasst er den Entschluss: Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Gerhard Schnitter hat das in einer Chorballade geschrieben: Der kann sich freuen, dem die Schuld vergeben ist. Der hat es gut, dem die Sünde abgenommen ist. Und wir kennen das alles, so erlebte es auch der verlorene Sohn, als er von seinen falschen Wegen zum Vater zurückkehrte und ihm seine Schuld bekannte. Wir dürfen kommen, aus jeder Lage, jeder Situation, nach jedem Fehltritt und Gottes Vergebung und Barmherzigkeit empfangen. Ich kam am Dienstag von einer Bibelwoche aus Villingen zurück wo wir uns intensiv mit Jesus als unserem hohen Priester im Hebräerbrief beschäftigt haben. Durch sein stellvertretendes Sterben für uns am Kreuz wurde der Gerichtsthron Gottes für uns zum Gnadenthron, zu dem wir nun Tag und Nacht Zutritt haben. Aber wie oft wird doch die Sünde verharmlost? Wie oft reden wir uns heraus und wie oft schieben wir Schuld auf den anderen? Wenn wir behaupten, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, lesen wir im ersten Johannesbrief. Wenn wir uns aber dazu stellen, dürfen wir mit David wissen: Du vergibst mir meine Sünde. Zu diesem ersten Anbetungsteil, Gott ist gnädig, gehört auch noch Vers 5. Wohl dem, glückselig der, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Lass uns satt werden von den Gütern deines Hauses. Das bekennen auch die Beter im Psalm 84. Lieber ein Tag in deinen Vorhöfen als tausend in den Hütten der Gottlosen. Was bedeutet uns die Gemeinschaft mit Gott? Ist sie uns ein Vorrecht, ein Geschenk? F.B. Meyer sagt: Ich möchte unter diesem Bevorzugten sein, mein Heiland. Das Herz kann sich nichts wünschen, was mit solchem Glück zu vergleichen wäre. Die Schönheit der Natur, die Freude echter Gemeinschaft, der Reiz der Kunst und Wissenschaft, nichts kann mich so mit Freude und Glück erfüllen, wie das Nahen zu dir, das Wohnen in deiner Gegenwart. Möge es auch unser Zeugnis sein, was Asaf nach langem Ringen und sich Vergleichen mit anderen am Ende von Psalm 73 bekennt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Glückselig der, den du erwählst. Und Erwählung hängt immer mit Liebe zusammen, mit Gottes ewiger Liebe zu uns. Aus Liebe hat Jesus uns erwählt und uns in die Gemeinschaft mit sich und dem Vater gebracht. Paulus nimmt diesen Gedanken in seinem Brief an die Epheser auf, wenn er sagt: Ehe der Welt Grund gelegt war, wurden wir erwählt, dass wir seine Kinder sein sollten durch unseren Herrn Jesus Christus. Als ich das las, habe ich gedacht, wir sind ja schon uralt. Ne? Wenn man sich das vorstellt, wir waren schon in den Gedanken Gottes, bevor er überhaupt die Welt erschaffen hat. Uralt und sehen noch so jung aus. Gottes Erwählung gilt für immer. Für Zeit und Ewigkeit gehören wir zu ihm. Wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, kann uns auch der Tod von ihm nicht scheiden. Und Jesus sagt seinen Jüngern aber auch, wozu sie erwählt sind. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Unser Leben soll also Frucht bringen, Frucht für Gott, bleibende Frucht aus der Herzensverbindung und Gemeinschaft mit ihm. Und in Vers 6 betet David: Du antwortest uns wunderbar in Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Zuversicht hat mit einer klaren Sicht auf die Dinge, die mit dem Blick in die richtige Richtung zu tun. Wenn David hier im Psalm 65 und auch an anderen Stellen betet: Du bist meine Zuversicht, dann macht er damit deutlich, dass er seinen Blick in die richtige Richtung lenkt, nämlich zu Gott hin. Zu dieser Blickrichtung wollen wir auch uns von ihm mitnehmen lassen. Schau auf ihn. Fang an zu danken, das entreißt den Nachgedanken und des Kleinmuts Bann. Rechne mit Gott und seinen Möglichkeiten. Nimm deine Zuflucht zu ihm. Denn sicher haben Sie diese Erfahrung auch schon gemacht: Es verändert sich in unserem Innern etwas, wenn wir sagen: Du bist meine Zuversicht, ich will dir vertrauen. Unsere Situation ist da nicht unbedingt eine andere, aber wir sehen sie jetzt mit Jesus zusammen. Und so wollen wir es jetzt auch noch uns ins Herz singen. Du bist meine Zuversicht, du bist meine Stärke. Sie finden es im Liederbuch Nummer 442 oder an der Leinwand. 442.
Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude, Herr Jesus Christus, wir preisen dich über allen Fragen dieser Zeit und der Angst, die uns verblendet. Bist du doch der Herr?
Wir kommen zu Vers 7. Du setzt die Berge fest in deiner Kraft, so übersetzt es Luther. Eine gewaltige Aussage. Stellen wir uns einmal die Zugspitze und das Matterhorn vor oder auch den Feldberg, den Belchen und die Hornisgrinde. Alle sind sie von Gott an ihren Platz gesetzt. Wie klein und ohnmächtig ist ein Mensch dieser gewaltigen Bergwelt gegenüber und damit auch der Schöpferkraft Gottes. Und zu diesem Gott dürfen wir Du sagen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die Du geschaffen durch Dein Allmachtswort, dann jauchzt mein Herz Dir großer Herrscher zu. Wie groß bist Du! Aber glauben wir das auch? Glauben wir, dass die Kraft unseres Gottes so unermesslich groß ist, dass er Berge schaffen und an ihren Platz setzen kann? Und glauben wir auch, dass er sie schmelzen lassen kann vor unseren Augen, wie es im Psalm 97 heißt? Wie oft erscheinen uns in unserem Alltag Dinge wie ein riesengroßer, unüberwindbarer Berg? So geht es mir in meinem Alltag an manchen Tagen. Und wie oft muss Jesus zu mir sagen, du Kleingläubige, warum zweifelst du schon wieder? Unsere Berge sind für ihn kein Hindernis. Ob es unsere Arbeitsberge, Sorgenberge, Berge von Schwierigkeiten in der Familie sein mögen oder der Termin beim Zahnarzt in der kommenden Woche. Ein unangenehmes Gespräch, das vor uns steht oder was es auch sein mag. Wenn meines Gottes Kraft, zu dem ich du sagen darf, so groß ist, wie eben beschrieben, dann dürften wir uns doch eigentlich keine Sorgen machen, oder? In einem Lied heißt es, Jesus kann Berge zu Ebenen machen, reißende Ströme zu sicherer Bahn. Er kann es, wir können es nicht, aber wir dürfen voller Zuversicht und Vertrauen sagen, du Herr wirst es für mich vollführen. Darüber wollen wir ihn anbeten mit dem Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und zwar Lied Nummer 6, die Strophen 1 und 2 im Liederbuch. In Vers 8 und 9, da betet David, du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, dass die, welche an den Enden der Erde wohnen, vor deinen Zeichen sich fürchten. Auch uns macht in diesen Tagen vieles Angst. Doch wir wollen mit dem Beter vom Psalm 93 festhalten, mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswellen ist der Herr in der Höhe. Du stillst das Brausen des Meeres, betet David. Er tut es im Großen und auch im Kleinen. Unser Herr hat Wind und Wellen in seiner Hand. Sie müssen ihm gehorsam sein. Wenn er sagt, schweig und verstumme, müssen sie sich legen. Vielleicht fragen wir uns manchmal, warum das jetzt auch noch sein muss. Dieses Herzeleid, diese Krankheit, hätte Gott es mir nicht ersparen können? Ja, wir wissen, das hätte er. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, uns auf glatter See durch unsere Tage und unser Leben zu führen. Doch die Weisheit Gottes ist immer größer als unser Denken. Und wir alle haben in den Schwierigkeiten Erfahrungen gemacht, die wir ohne diese Schwierigkeiten sicher nicht gemacht hätten. Du stillst die Wogen in meinem Leben. Wir hätten nicht die Erfahrung gemacht, Gott erhört mein Rufen. Und wir hätten nicht gelernt, mit seiner Macht zu rechnen. Vielleicht müssen wir manchmal eine kürzere oder längere Zeit warten, bis der Herr handelt. Auch solche Zeiten gehören zu unserem Leben. Wie sollen wir auch sonst Geduld lernen? Auch die Jünger von Jesus mussten in der Sturmnacht auf dem See Genezareth bis zur vierten Nachtwache, also bis in die frühen Morgenstunden warten, bis ihnen Jesus auf dem Wasser zu Hilfe kam. Solche Zeiten sind Glaubensprüfungen für uns, aber sie sind auch eine Chance, unseren großen Gott und seine Möglichkeiten zu erfahren. Das nächste Du finden wir in Vers 9b. Du machst fröhlich, was da lebt im Osten wie im Westen. Vielleicht müssen wir uns in Zeiten, wo uns viele Dinge niederdrücken und belasten wollen, wo wir Enttäuschungen erleben, die uns traurig machen, diesen Vers aus Psalm 65 besonders vor Augen führen und uns sagen, nein, nicht meine Umstände oder Menschen dürfen ausschlaggebend sein für meine Stimmung, sondern Jesus will meine Freude und mein Trost sein. Dennoch bleibt auch im Leid Jesus meine Freude. Es wird immer wieder Zeiten geben, wo wir den Eindruck haben, ein Tief löst das andere ab. Jesus weiß, was uns gerade bedrückt, ob Schuld oder Versagen ist oder ein schweres Erleben. Gerade dann wollen wir unseren Blick auf ihn richten und uns von ihm aufrichten lassen. Und ich denke, das war auch Davids Geheimnis. Mich hat vor kurzem ein Zitat von Martin Luther so ermutigt, dass in Zeit mit Gott stand. Gottes Augen sehen in die Tiefe. Und je tiefer jemand ist, desto besser sieht er ihn. Und Davids frohe Gelassenheit wurzelte in seiner Gemeinschaft mit Gott, sodass er sagt, du machst fröhlich, was da lebt, auch mich. Lassen Sie uns auch so vertrauensvoll mitsprechen, du machst mich fröhlich. Darauf will ich mich jetzt stellen, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht so empfinde und erlebe. Die Quelle unserer Freude liegt nicht in uns. Jesus will und kann unsere Seele zur Freude erlösen. Wir wollen immer wieder unseren Blick auch darauf richten, was Jesus in unserem Leben schon getan hat und noch tun will, und ihm dafür danken. Das wird uns helfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nachdem es jetzt in den Versen 7 bis 9 darum ging, wie mächtig Gott ist, er setzt die Berge fest in seiner Kraft, er stillt das Brausen des Meeres, sagen uns die nächsten 4 Verse etwas darüber, dass Gott die Quelle des Lebens ist. 4-mal du. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Du lässt das Getreide gut geraten. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Du krönst das Jahr mit seinem Gut. Alles Gute kommt von Gott her, dem Herrn. Darum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Wie oft vergessen wir das und nehmen es selbstverständlich. Gott hält bis heute sein Versprechen, das er Noah und den Seinen und uns nach der Sintflut gegeben hat. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist allein Gott, dem wir alles verdanken. Viele Menschen haben es vergessen. Nicht unsere Händearbeit, nicht unser Fleiß, nicht die Düngemittel oder die Unkrautvernichtungsmittel sind das Ausschlaggebende für eine gute Ernte. Gott kann all diese Dinge benutzen, aber letztlich ist er der Geber aller Gaben. Du lässt das Getreide gut geraten und so baust du das Land, betet David. Aber was ist, wenn wir es anders erleben? Wenn das Gras auf den Weiden knapp wird, weil der Regen fehlt, oder es durch die anhaltende Hitze zu erheblichen Ernteausfällen kommt? Ich wurde an ein Gebet von König Salomo erinnert, das dieser bei der Einweihung des Tempels betete. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie dann in das Heiligtum gehen und an diesem Ort beten und deinen Namen bekennen und sich von ihren Sünden abwenden, so wollest du erhören. Ob ein solches Gebet nicht auch in unserer Zeit dran ist? David verwendet in seinem Psalmlied ebenso Bilder aus der Natur. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen, mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Furchen, Schollen, Regenzeiten sind selbstverständliche Notwendigkeiten im Ackerbau. Sie sind Voraussetzung dafür, dass Frucht entsteht, dass etwas wachsen kann. Und was in der Natur gilt, gilt auch für unser geistliches Leben. Auch unser Herzensboden muss von Gott immer wieder aufgebrochen werden, damit Frucht für ihn aus unserem Leben entstehen kann. Und dieser Herzensboden braucht Bewässerung, die Bewässerung durch sein gutes Wort. Ich möchte Ihnen und mir ganz persönlich die Frage stellen, die diese Verse uns mitgeben. Wie sieht es in unserem Leben gerade aus? Trocken und dürr? Oder können wir unseren Herrn von Herzen loben und sagen, du bist die Quelle, aus der ich täglich lebe? Ich denke, es gibt immer beide Seiten. Dürre Zeiten, fruchtbare Zeiten. Aber wir müssen eben aufpassen, dass die Trockenheit in unserem Leben nicht überwiegt. Ich möchte mich von David auch hier anstecken lassen und die Erfahrung machen dürfen, du machst reich. Ich möchte mich ganz neu nach seinem Lebenswasser, nach seinem Wort ausstrecken. Gottes Brünnlein hat Wasser in Fülle. Jesus lädt sie und mich ein. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Aus seiner Fülle dürfen wir nehmen, eine Gnade um die andere. Ein reiches, erfülltes, fruchtbares Leben ist Gottes Plan für unser Leben und sein Geschenk an uns. Unser Psalm endet und geht in Vers 14 auf in Freude. Du krönst das Jahr mit deiner Güte, deine Pfade triefen von Fruchtbarkeit oder deine Fußtapfen triefen von Fett. Mit diesen Worten kommt David zum Höhepunkt und fasst in einem Satz zusammen, was er bisher vom Tun seines Gottes im Einzelnen aufgezählt hat. Noch einmal spricht er Gott mit dem vertrauten Du an. So wollen auch wir auf dieses zurückliegende Erntejahr und überhaupt auf unser Leben zurückblicken. Du hast es gekrönt. Du hast uns wieder mit viel Gutem beschenkt. Vielleicht sind es manchmal Segnungen aus der Tiefe gewesen, wie wir auch es von Josef wissen. Vielleicht werden es noch Segnungen der Tiefe sein, die auf uns zukommen. Aber mit Josef werden wir auch zum Schluss sagen können, Gott gedachte es gut zu machen. Ich möchte schließen mit einigen Versen aus Psalm 104. Du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir beten. Herr Jesus, wir können immer wieder nur dafür danken, dass du uns den Weg zum Vater bereitet hast, sodass wir du sagen dürfen, dass wir es heute, so wie wir es heute von König David hörten. Von Herzen danken wir dir auch für all das Gute, das wir in diesem Jahr von dir empfangen haben, für viel Durchhilfe und Bewahrung, für alles, was wir wieder ernten durften, aber auch für allen geistlichen Segen, mit dem du uns beschenkt hast. Und wir danken dir auch für die schweren Zeiten, durch die du uns wieder näher zu dir gebracht hast. Wir wollen nicht aufhören, dir dafür zu danken, dass unser Land nun schon so viele Jahre wieder vereint sein darf. Es ist ein so großes Geschenk, das wir nicht vergessen wollen. Und nun befehlen wir uns dir an für die Woche, die vor uns liegt. Danke, dass wir an deiner guten Hand hineingehen dürfen. Amen. Und wir singen miteinander das Erntelied. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Ich stelle uns noch unter den Segen Gottes und wer mag, kann dazu aufstehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr zeige dir seine Liebe und lasse sein Angesicht voller Zuneigung über dir leuchten. Er erhebe sein Angesicht über dich und halte dich fest in der Freude und in dem Frieden seiner Gemeinschaft. Amen. Sie sind herzlich eingeladen zu Kaffee und Gebäck hinten im Foyer, wer noch Zeit hat und wer was anderes vorhat, dem wünschen wir von Herzen einen guten Heimweg. Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet. Auf Wiedersehen.